Herzlich willkommen in der Lüßkirche München. Sie haben eine Gottesdienstaufnahme vom 31. Mai 2009. Das Thema der Predigt lautet: Wie erfahre ich den Heiligen Geist? Es spricht Pastor Friedmann Burkhardt.
Vor noch gar nicht so vielen Jahren bin ich einmal in irgendeinem Zusammenhang einer Vorbereitung über einen Satz gestolpert in einem Buch des evangelischen Theologen Gerhard Ebeling, der über die Anfänge der Kirche schrieb: Hätte man damals einen der ersten Christen gefragt, was denn am Christentum so neu sei, hätte er keine neuen Lehren angeführt, sondern auf die Wirklichkeit des Heiligen Geistes verwiesen. Hätte man damals einen Christen gefragt, was denn am Christentum so das Eigentliche, das Neue sei, hätte er nicht auf irgendwelche kirchlichen Lehren verwiesen, sondern hätte auf die Wirklichkeit des Heiligen Geistes verwiesen. Seitdem ist dieser Satz in meinem Kopf tief eingebrannt. Es hat mich unglaublich beschäftigt. Ich bin überhaupt erst ins Fragen gekommen: Was ist eigentlich der Heilige Geist? Bis dahin war der Heilige Geist, wie vielleicht für viele von euch, einfach so ein Punkt im dogmatischen Gefüge. Wir haben es gerade als dritten Artikel des Glaubensbekenntnisses bekannt. Ich glaube an den Heiligen Geist, eben ein Stück der kirchlichen Lehre, das sehr umkämpft war, wo viel gestritten wurde, die Lehre von der Dreieinigkeit. Aber was der Heilige Geist ist, bleibt dann doch oft sehr abstrakt und bedeutungslos. Gerhard Ebeling weist demgegenüber darauf hin: Am Anfang stand keine theologische Theorie. Alles fing mit wundersamen Erfahrungen der Freunde Jesu an. Nach diesen schrecklichen Ereignissen von Karfreitag und der großen Verwirrung am Ostermorgen hatten sie sich in alle Richtungen zerstreut. Doch dann erfahren sie Jesu Gegenwart auf ganz geheimnisvolle Weise. Jesus wird gesehen von Petrus, von den Zwölfen und von mehr als 500 Brüdern auf einmal. Solche Ereignisse lassen die Freunde Jesu nicht zur Ruhe kommen. Und schon bald, bereits beim nächst größeren Fest, nach jenem Todespassafest in Jerusalem, da zieht es sie wie von unsichtbarer Hand wieder zurück nach Jerusalem. Das ist vor Pfingsten. Und dort erleben sie weitere Erscheinungen. Am Pfingsttag selbst werden sie in einer ganz starken Weise von Gottes Geist erfüllt, wie es vorher gesagt wurde, bis an den Rand abgefüllt. Ja, sie geraten ganz außer sich. Daraufhin beginnen sie, wie Jesus, vollmächtig zu predigen. Sie heilen Kranke und sagen Dinge voraus, haben Visionen, haben Träume. Und Jesu Freunde bewegt in diesen Tagen eine einzige Frage: Wie sind diese prophetischen, ekstatischen, ja visionären Erfahrungen zu deuten? Und dann dämmert es ihnen im Licht der Bibel und sie begreifen, diese Erfahrungen sind die Erfüllung von Gottes Verheißung über die Gabe seines Geistes. Wegweisend dafür wurde für sie dabei eine Prophetie, die im Prophetenbuch Joel steht und die ich uns jetzt lesen möchte. Es ist Joel 3, die Verse 1 bis 5. Joel schreibt: Gott sagte ihm: Nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch, und eure Söhne und Töchter sollen weissagen, eure Alten sollen Träume haben und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen. Auch will ich zur selben Zeit über Knechte und Mägde meinen Geist ausgießen. Und ich will Wunderzeichen geben am Himmel und auf Erden. Blut, Feuer und Rauchdampf. Die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe denn der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Und es soll geschehen, wer des Herrn Namen anrufen wird, der soll errettet werden. Denn auf dem Berg Zion und so Jerusalem wird Errettung sein, wie der Herr verheißen hat und bei den Entronnenen, die der Herr berufen wird. In dieser Prophetie finden die Freunde Jesu Antworten auf die Frage, was ist der Geist, dessen Kraft wir plötzlich so auf eigentümliche, wundersame Weise spüren? Ihre Antworten tragen bis heute. Und sie können auch uns helfen, eine Antwort auf die Frage zu finden, was ist der Heilige Geist? Und diese Frage geht es heute, ein erster Schritt zu verstehen, was der Heilige Geist wäre. Ich will es mal so formulieren: Glaube, Gott will dir mit Jesus seinen Geist geben. Glaub, Gott will dir mit Jesus seinen Geist geben. Unser Prophetenwort beginnt ja damit, dass es heißt, und ich will meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Jüdische Gelehrte zur Zeit Jesu sagten, der Geist ist erloschen. Schon seit Esra. Ihr braucht mit Gottes Geist heute nicht mehr so zu rechnen wie in der alten Zeit. Jesu Freunde gewinnen aber die Überzeugung, diese geistlose Zeit ist mit Jesus vorbei. Aber was macht die Freunde Jesu so gewiss, dass die Prophetie, die wir gerade gehört haben, mit Jesus in Erfüllung ging? Drei Gedanken dazu. Erstens, Jesus deutete sein Wirken als Erfüllung der endzeitlichen Geistverheißungen. Als Jesus einmal in einem Gottesdienst aus dem Propheten Jesaja las und an die Stelle kam, wo es heißt, der Geist des Herrn ist auf mir, fügt Jesus hinzu, heute ist dieses Wort der Schrift in Erfüllung gegangen. Zweitens, Jesus verhieß seinen Freunden den Heiligen Geist. Zu dieser Erfüllung gehört ja auch, was Gott über das Kommen des Geistes verheißen hat, nämlich, ich will meinen Geist ausgießen. Das verheißt Jesus seinen Freunden, wenn er sagt, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden. Drittens, Jesus erfüllt das von Gott allen Menschen verheißene Heil universal, unüberbietbar. Unser Prophetenwort verheißt die Ausgießung des Geistes über alles Fleisch, heißt es da. Söhne, Töchter, alte Knechte, Mägde, alles, was da kreucht und fleucht. Auf das kleine Wort alles oder alle kommt es an. Israel hatte von Anfang an ein tiefes Bewusstsein, Gottes auserwähltes Volk zu sein. Aber neben diesem Wissen wächst in Israel unaufhaltsam und immer tiefer eine Vision: Ich habe dich zum Licht der Heiden gemacht, bis an die Enden der Erde. Es entsteht ein Bewusstsein, Gottes Liebe gilt allen Menschen, ganz unabhängig von Stand, Herkunft, Bildung. Ja, nicht einmal Schuld oder Sünde lassen Gottes Liebe zu ihnen erlöschen. In dieser Vision von Gottes grenzenloser Liebe fand Jesus seine Berufung. Sie wurde zu seinem Programm, zu seinem Markenzeichen. Wenn wir heute Abendmahl miteinander feiern, dann ist es für uns immer wieder ein Erinnern, dass Jesus gesagt hat, alle sind zu Gottes Fest eingeladen. Egal, was sie mitbringen, egal, welchen Rucksack sie an Schuld oder Verkehrtem oder was weiß ich auf ihrem Rücken haben. In dieser Vision von Gottes grenzenloser Liebe findet Jesus seine Berufung. Es ist so sehr sein Programm, sein Markenzeichen, dass das Johannesevangelium Jesus' Sendung mit den Worten zusammenfasst: Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen Sohn Jesus gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und in diesem Sinn verheißt Jesus seinen Freunden den Heiligen Geist und sagt: Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, werdet meine Zeugen sein, hier in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien, bis ans Ende der Erde. Und solches Erinnern an das, was Jesus sagte und tat, lässt die junge Gemeinde begreifen, der noch immer geheimnisvoll unter uns gegenwärtige Jesus, der noch immer geheimnisvoll unter uns gegenwärtige Jesus, wo wir das oft gar nicht richtig einordnen können, warum wir plötzlich das Gefühl haben, Jesus ist ja unmittelbar neben uns. Das ist der verheißene Geist. Jesus ist am Kreuz fürs Heil der Menschen gestorben. Damit ist das von Gott allen Menschen verheißene Heil in Jesus erfüllt. Der zur Erfüllung gehörende Geist Gottes wird als die Gegenwart des vom Tod auferstandenen und durch die Himmelfahrt erhöhten Herrn gesehen und erfahren. Wir haben ja das vorne drauf gedruckt, weil es passt an keinem Tag besser. Wir haben als Kirche ein neues Logo. Kreuz und Flamme. Genau das ist die Erkenntnis, die tiefe Erkenntnis von Pfingsten. Kreuz und Flamme. Das gehört zusammen. Für Paulus ergibt das eine Gleichung. Er sagt, der Herr ist der Geist. Kreuz und Flamme gehören zusammen. Und Paulus deutet diese Geisterfahrung ganz von Jesus her, wenn er sagt, ihr aber seid geistlich, wenn Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Also Gottes Geist ist Christi Geist. Die erste Antwort auf die Frage, was ist der Heilige Geist, lautet: Der Heilige Geist ist die bleibende Gegenwart Jesu bei seiner Gemeinde. Allerdings gibt es auch Erfahrungen, die auf eine ganz andere Seite des Geisteswirkens hindeuten. Ich möchte das in einem zweiten Gedanken einmal so überschreiben: Vertraue, Gott wirkt auch heute auf übernatürliche Weise. Gott wirkt auch heute auf übernatürliche Weise. In unserem Prophetenwort verheißt Gott im Zusammenhang der Ausgießung seines Geistes Ereignisse, die seine ganze Größe und Herrlichkeit und Majestät manifestieren. Gott sagt: Ich will Wunderzeichen geben am Himmel und auf Erden, Blut, Feuer, Rauch, Dampf, die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden. Mit derartigen Wunderzeichen sind die Freunde Jesu ab Pfingsten konfrontiert. Am Pfingstfest selber geraten sie außer sich und erleben ein unerklärliches Sprachwunder. Einige Tage später werden Petrus und Johannes auf wundersame Weise aus dem Gefängnis befreit. Kranke Menschen erfahren Heilung. Wenn in dem Prophetenwort davon die Rede ist, dass sich die Sonne verfinstert und der Mond blutrot wird, dann wird noch auf eine ganz andere Wirklichkeit hingewiesen, dieser Geistausgießung, nämlich sie ist auch Zeichen für Gottes Gericht. Wir haben vorhin gesungen in unserem ersten Lied: Verbreite Licht und Klarheit, verbanne Trug und Schein. Das merken Sie auch, dass das plötzlich unter Ihnen passiert. Auch das erlebt die Urgemeinde. Was weiß ich, vielleicht hat der Petrus zu kräftig die Werbetrommel für Spenden gerührt. Auf alle Fälle kommen plötzlich zwei daher, Hananias und Sapphira, und bauen sich so vor der Gemeindeleitung auf und sagen: Wir haben einen Acker verkauft und wir spenden diesen Erlös der Gemeinde. Das können wir brauchen bei unseren Bauplanungen. Okay, Wow, denken manche, das ist ja vorbildhaft. In Wirklichkeit waren sie aber doch nicht so ganz selbstlos. Ihre Großzügigkeit war geheuchelt. Sie hielten heimlich einen Teil des Verkaufserlöses für sich zurück. Und da passiert es, dass beide, Hananias und Sapphira, unmittelbar darauf, ohne jegliche Vorwarnung, wie aus heiterem Himmel, sterben. Es steht die Frage für die Gemeinde im Raum, warum waren sie sich einig geworden, den Geist des Herrn zu versuchen? Manchmal sind wir, ob jetzt plötzliche Todesfälle oder andere Schicksalsschläge, mit solchen Dingen konfrontiert. Und Jesus sagt nicht, du sollst nicht über den Herrn X oder die Frau Y studieren, sondern kehr vor deiner eigenen Türe. Überlege selber, wie sehr Wahrheit und Klarheit dein Leben prägt. Aber das wollen wir festhalten. Und das hat die junge Gemeinde erkannt. Auch im Gericht vollzieht sich Geisteswirken. Solche übernatürlichen Geschehnisse sind Manifestationen von Gottes Heiligkeit, von seiner Souveränität, von seiner Schöpfermacht. Vor etlichen Jahren, ich habe das schon erzählt, aber es ist für mich eine ganz, ganz wichtige Erfahrung gewesen, begleitete ich einen Mann, der wegen einem schweren Knochenmarkskrebs im Krankenhaus war. Stand die Einsegnung von seinem Enkel bevor und er wünschte sich so sehr, nach Hause zu dürfen. Die Vorzeichen standen total schlecht. Jeder wusste, der Mann kommt nie mehr aus dem Krankenhaus nach Hause. Als ich im Krankenhaus ihn besuchte, bat er Bruder Burkhard, beten Sie für mich, dass ich da nach Hause darf und an diesem Fest teilnehmen kann. Ich muss gestehen, ich habe nicht mit einem Wunder gerechnet, aber ich habe sein Anliegen ernst genommen und für ihn Gott gebeten, dass er die Blutwerte so verändert, dass dieser Mann nach Hause darf. Einen Tag später ruft seine Tochter freudestrahlend an, Herr Burkhardt, es ist ein Wunder passiert. Die Ärzte stehen vor einem Rätsel. Die Blutwerte haben sich über Nacht total verändert. Unser Vater darf nach Hause. Vielen Dank, dass Sie für ihn gebetet haben. Damals ist es wie ein Blitz in mich eingeschlagen, dass ich gespürt habe, etwas von Gottes Heiligkeit, von seiner Größe und Macht. Ich bin erschrocken, weil ich eben im Licht seiner Größe und Macht plötzlich auch meinen Unglauben erkannt habe. Ich habe schon oft für Kranke gebetet und die Heilung ist auch nicht eingetreten. Manchmal ist sie auch eingetreten, aber manchmal ist sie nicht eingetreten. Das liegt nicht an meinem zu schwachen Glauben, sondern daran, dass gilt, was Gott über die Differenz zwischen seinem Geist und unserem Geist sagt, nämlich meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, sind meine Gedanken höher als eure Gedanken und meine Wege als eure Wege. Gerade wenn wir damit rechnen, dass Gott als Schöpfer auf übernatürliche Weise eingreifen kann, dann müssen wir damit rechnen, dass Gott auch andere Pläne haben kann wie wir. Gott ist souverän, er sieht weiter. Gott wirkt auch heute auf übernatürliche Weise, aber er lässt sich nicht in ein von uns gefertigtes Korsett stecken. Das Johannesevangelium sagt, der Wind bläst, wo er will. Wir kommen da an unsere Grenzen. Und trotzdem müssen wir es festhalten. Die zweite Antwort auf die Frage, was ist der Heilige Geist, ist also, der Heilige Geist ist Ausdruck von Gottes Heiligkeit, von Gottes Größe, von Gottes Macht. Sie zeigen sich in Ereignissen, die für uns in vielem unerklärlich bleiben können, in ihrem Sinn verborgen sein können. Sie wollen auf Gott hinweisen. Sie wollen uns die Augen öffnen. Es gibt mehr als deinen Horizont. Leb dein Leben nicht, ohne dass du mit Gott rechnest. Sie wollen auf Gott hinweisen, aber sie schaffen keinen Glauben. Glauben entsteht allein durch eine dritte Wirkungsweise des Heiligen Geistes. Und dazu ein letzter Gedanke. Erwarte die Kraft des Glaubens unter Erneuerung. Erwarte die Kraft des Glaubens unter Erneuerung. Das Zweite, was unser Prophetenwort mit der Gabe des Geistes neben diesen Wunderzeichen verheißt, ist Glaube und Erneuerung des Lebens. Gott sagt durch den Propheten Joel, wer des Herrn Namen anrufen wird, der soll errettet werden. Das ist es, was Menschen seit dem Pfingstfest in Jerusalem erfahren, bis auf den heutigen Tag. Etliche von euch haben in den letzten Jahren genau das hier in diesen Räumen erfahren, wie Gott ihnen durch seinen Heiligen Geist Glauben und neues Leben geschenkt hat. Heute liegt der neue Gemeindebrief in euren Fächern. Darin ist ein Bericht enthalten, der in dem Satz gipfelt, in diesen Tagen, das war vielleicht vor 2 Monaten, in diesen Tagen offenbare sich mir der Geist Gottes und mir wurde Glauben geschenkt. Hier bezeugt jemand ganz aktuell die Wirklichkeit des Heiligen Geistes als Kraft des Glaubens und der Erneuerung des Lebens. In der Bibelstunde sind wir momentan in einer kleinen Bibelstunde-Reihe, über die Erfahrung des Heiligen Geistes. In dem Zusammenhang hat in der letzten Bibelstunde jemand berichtet, oder in der vorletzten, dass man früher in der Gemeinde gefragt worden ist, hast du den Heiligen Geist? Das hätte sie total rausgebracht, weil irgendwie war es doch nicht so greifbar. Und es hat dazu geführt, dass man dann eigentlich das Thema des Heiligen Geistes sehr in den Hintergrund gedrängt hat. Die Frage, hast du den Heiligen Geist, ist ja eigentlich unvollständig. Es ist so eine kleine Abkürzung. Eigentlich müsste sie komplett heißen, hast du die Kraft des Glaubens durch den Heiligen Geist erfahren? Oder hast du Vergewisserung des Glaubens durch den Heiligen Geist erfahren? Denn manche ahnen ja, dass da was dran ist in dem Ganzen mit Jesus. Aber sie können es doch nicht ganz sehen. Und die Frage ist, hast du Vergewisserung des Glaubens durch den Heiligen Geist erfahren? Hast du Erneuerung deines Lebens durch den Heiligen Geist erfahren? Gott verheißt im Alten Testament die Erneuerung des Lebens durch seinen Geist, wenn er sagt, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben und will das steinerne Herz wegtun und gib euch ein fleischernes Herz. Ich sehne mich oft nach dieser Erneuerung, immer wieder neu. Oft sitze ich morgens dahin an meiner Andacht, in meiner stillen Zeit und ich spüre mein steinernes Herz oder meinen destruktiven Geist, meine Unbeständigkeit, meine Wandelmüdigkeit. Vorher in der Eingangsliturgie haben wir mit David gebetet, schaff in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen beständigen Geist, nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir und mit meinem willigen, mit deinem konstruktiven Geist rüste mich aus. Dass Gott diese Gebete bis heute erhört, das ist für mich das größte Wunder. Dass ich manchmal aufstehen kann nach meiner stillen Zeit und plötzlich spüre, da hat sich was verändert. Das ist das eigentliche Wirken des Heiligen Geistes. Es zielt auf die Erneuerung des Menschen von innen heraus. Sie befähigt uns zur Liebe mit Gott, zur Liebe untereinander. Paulus hat das so erfahren, er berichtet diese geistliche Erneuerung als ein Werk des Heiligen Geistes, wenn er schreibt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in eure Herzen durch den Heiligen Geist. Hier erhalten wir die dritte Antwort auf die Frage, was ist der Heilige Geist? Der Heilige Geist ist die Kraft des Glaubens. Der Heilige Geist ist die Kraft der Erneuerung unseres Lebens. Gott möchte das jedem schenken und darum erwarte diese Kraft der Erneuerung und des Glaubens immer wieder neu. 2 sind miteinander unterwegs. Beide glauben an Jesus. Beide sind frustriert. Ihr Alltag sieht trüb aus. Alles läuft nicht, wie es laufen sollte. Auch glaubensmäßig funktioniert es nicht mehr. Ihre Bibel sagt ihnen nichts mehr. Sie könnten alles über den Haufen werfen. Da treffen sie einen Fremden. Auch er ist Christ. Sie klagen ihm ihr Leid. Der Fremde hört sich das Lamentieren eine Zeit lang an. Und dann erzählt er ihnen seine Vision vom Glauben. Die beiden hören zu. Sie spüren, dass ihnen das eigentlich ja gut tut. Plötzlich sind sie zu Hause angekommen. Sie müssen sich trennen. Dann fragen sie, ob er nicht noch für einen Sprung hereinkommt. Er ziert sich zunächst. Dann drängen sie ihn. Bleib bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Der Fremde lässt sich einladen. Und wie sie miteinander Abend essen, nimmt er das Brot, brach's, dankt und gibt's ihnen. Und da werden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Wen erkannten sie in diesem Fremden? Die Antwort ist klar, es ist Jesus. Denn Jesus lebt, und zwar nicht nur im Himmel, sondern auch hier auf dieser Erde. Aufgrund solcher ermutigender Erfahrungen beten Christen bis heute vor ihren Mahlzeiten, komm Herr Jesu, sei unser Gast. Glauben wir das, wenn wir das täglich beten? Komm, Herr Jesu, sei unser Gast. Vielleicht betest auch du so. Und wir erinnern uns an seine Gegenwart, wenn wir das Abendmahl miteinander feiern. Wenn wir das Brot brechen, auch heute. Wenn die Bibel vom Heiligen Geist spricht, erinnert sie uns an diese bleibende Gegenwart bei seiner Gemeinde. Bis heute, auch bei uns, vertrauen wir darauf. Ganz neu. Wir wollen darum beten. Heiliger, großer Gott, Schöpfer dieser Welt und auch unseres Lebens, danke für diesen Pfingsttag. Danke für die Gabe deines Heiligen Geistes. Danke für Jesus, der uns gezeigt hat, was es bedeutet und er als Geist unter uns ist. Herr Jesus, manche sind müde und kraftlos von uns. Sie spüren, dass ihr Alltag einfach nicht läuft, dass manches reibt und dass, obwohl sie vielleicht in der Theorie vieles wissen und eigentlich alles können, und doch hakt es hinten und vorne. Sie sind unzufrieden mit sich, mit Gott und der Welt. Herr, ich möchte dich bitten für sie. Lass sie erkennen, dass du uns geben kannst, was wir uns selber nicht zu geben vermögen. Herr, lass in ihnen wieder eine Flamme der Erwartung aufbrechen. Herr, hier sind vielleicht auch Leute, die unter ihrer Unbeständigkeit leiden. Oder vielleicht auch unter einem wirklich unkonstruktiven Geist, denen ihr Charakter immer wieder ein Schnippchen schlägt. Herr, erlöse sie von diesem Übel. Erhöre sie, wenn sie mit David beten, schaffe in mir Gott ein reines Herz. Gib mir einen neuen, beständigen, einen konstruktiven Geist. Herr, und vielleicht sind manche unter uns, die dich noch nicht wirklich kennen. Herr, sie ahnen vielleicht, dass da was dran ist an dem Ganzen. Sie merken, wie diese Werte ihnen gut tun. Und doch können sie noch nicht klar sagen, ja, sie haben Glauben. Ich möchte dich bitten, dass du ihnen eine Sehnsucht schenkst, diesen Glauben zu erfahren. Und dass du sie an einem bestimmten, nicht berechenbaren und doch ganz bestimmten Augenblick, dass du ihnen diesen Glauben vergewisserst. Herr, so bitten wir um deinen Heiligen Geist. Amen.